Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI erstellt.
Darüber spricht die Sportwelt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt mit Malte Asmus.
Schönen guten Morgen, heute ist Freitag, der 28. August. Wir erklären euch heute, warum André Rankl als neuer Eishockey-Bundestrainer ein vorsichtiges Fahren auf Sicht ist. Wieso die Nummer 1 der Setzliste zu sein, Alex Zverev, ein Problem bei den US Open bringen könnte. Und als erstes verraten wir euch, welche Lose die deutschen Champions League-Teilnehmer für die Liga-Phase der Königsklasse gezogen haben. Ich bin Malte Asmus.
Und ich bin Kilian Imhoff. Schönen guten Morgen, willkommen zum ersten Sportpodcast des Tages.
Top-Thema.
In Monaco sind gestern Abend die Kugeln für die neue Champions League-Saison gefallen. Ab dem 8. September geht's dann im neuen Ligasystem wieder zur Sache. Wenn man sich die Auslosung für die vier deutschen Teams mal so anschaut, ja, da hat man das Gefühl, dass von der absoluten Traumreise bis zum logistischen Albtraum diesmal wirklich alles dabei ist. Für wen wird denn diese Ligaphase die größte Aufgabe?
Ja, das ist genau der Punkt. Der neue Modus mit 8 unterschiedlichen Gegnern sorgt natürlich für viele verschiedene und völlig verschiedene Szenarien. Der FC Bayern, der schaut natürlich mit einem ganz klaren Ziel auf die Saison. Das Finale findet am 5. Juni 2027 im Metropolitano in Madrid statt. Und genau dort wollen die Bayern ihren 7. Triumph in der Königsklasse feiern. Kurioserweise müssen sie aber auch schon in der Ligaphase direkt dahin, denn sie müssen auswärts bei Atletico antreten.
Ja, Atletico, natürlich eine harte Nuss, aber ansonsten klingt das Programm für die Bayern doch eigentlich recht machbar, oder?
Absolut, also die Bayern haben unterm Strich ein gutes Los gezogen, kann man so sagen. Sie empfangen den FC Arsenal in der Allianz Arena. Da haben sie nach der 1:3 Niederlage in der letzten Ligaphase ja noch eine kleine Rechnung offen. Und es gibt die traditionell stimmungsvolle Auswärtsreise ins Old Trafford zu Manchester United. Die restlichen Gegner, die Slavia Prag oder Viking Stavanger, sind natürlich absolut lösbare Aufgaben.
Ganz anders sieht es dagegen bei Borussia Dortmund aus. Die Borussen, die müssen einige XXL-Reisen absolvieren. Was kommt denn da logistisch auf den BVB zu?
Für die Dortmunder wird diese Ligaphase zu einer echten, man kann schon fast sagen, Weltreise. Sie müssen zwar auch nach London, zu Arsenal und zu Aston Villa, nach Birmingham mit Leon Goretzka, der ist da ja neu hingewechselt. Aber die richtig unangenehmen Aufgaben, die warten woanders. Der BVB muss nach Norwegen zu Bodo Glimt, wo auf Kunstrasen gespielt wird. Und zum Champions League-Neuling Sabah FK nach Aserbaidschan. Also enorme Distanzen mitten in der Saison sind da abzuleisten. Ist eine brutale Belastung für die Regeneration.
Ein echter Kontrast dazu, RB Leipzig, die waren ja im Vorjahr für überhaupt keinen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Wie hart trifft's die Sachsen jetzt bei ihrer Rückkehr?
Leipzig hat die absoluten Hammerlose erwischt. Sie reisen zum Rekordsieger, zu Real Madrid und auch ins Old Trafford zu Manchester United. Und zu Hause empfangen sie unter anderem das Star-Ensemble von Manchester City. Schönes Detail am Rande, Dino Topmöller. Der war ja bei Leipzig mal als Assistent von Julian Nagelsmann angestellt. Der kommt mit seinem neuen Club RC Lens nach Leipzig, das insgesamt ein ziemliches Mammutprogramm für die Rückkehr auf die europäische Bühne dann zu leisten hat.
Und was geht für den VfB Stuttgart?
Für die Stuttgarter Fans ist das ein absoluter Traum. Sie empfangen Atletico zu Hause und reisen zu Inter. Aber das emotionale Highlight dürfte ganz sicher das Auswärtsspiel in der kochenden Atmo bei Galatasaray werden. Genau für solche magischen Nächte hat der VfB diese Reise angetreten.
Was bedeutet das denn jetzt konkret für den Ablauf? Wann erfahren die Fans, wann genau die Spiele stattfinden?
Ja, der genaue Spielplan, der wird spätestens am Samstag veröffentlicht. Klar ist aber jetzt schon, der Druck ist von der ersten Minute an riesig. Nur die besten 8 Mannschaften der großen Tabelle qualifizieren sich am Ende direkt fürs Achtelfinale. Wer auf den Plätzen 9 bis 24 landet, muss in eine extrem kräftezehrende Playoff-Runde. Man darf sich in diesen 8 Spielen also eigentlich keine Schwächephase erlauben, wenn man in die K.O.-Runde will.
Stand jetzt aktuell.
Gestern feierte André Rankl seinen 41. Geburtstag und das passendste Geschenk, was man sich denken kann, gab es vom Deutschen Eishockeybund in Form der Berufung als neuer Bundestrainer. Sagen wir mal ehrlich, als Spieler war er eine Legende, als Trainer ist er eigentlich noch ein unbeschriebenes Blatt. Warum ist man auf ihn gekommen und warum geht man vielleicht ein kleines Risiko sogar als DEB ein?
Ja, weil der Verband nach der zuletzt doch eher glücklosen Ära unter Harold Kreis dringend frischen Wind und vor allem eine echte Siegermentalität baut. Rankel hat zwar noch nie als Cheftrainer hinter der Bande gestanden, aber er bringt natürlich eine riesige Eishockey-DNA mit in dieses Amt. Er hat immerhin 17 Jahre lang für die Eisbären Berlin gespielt, war jahrelang der Kapitän, hat 7 Meisterschaften als Spieler und auch 3 weitere als Co-Trainer geholt. Er weiß also ganz genau, wie eine Kabine funktioniert und wie man auch Titel gewinnt.
Trotzdem ist der Sprung vom Co-Trainer bei den Eisbären jetzt direkt zum Chef der Nationalmannschaft natürlich gigantisch. Gibt es in der deutschen Eishockey-Geschichte ein Vorbild für so einen, ich nenne es mal, extremen Kaltstart?
Da muss man gar nicht so weit zurückblicken. Im Jahr 2015, da hat der DEB mit NHL-Star Marco Sturm ein ganz ähnliches Experiment gewagt. Sturm hatte damals auch überhaupt keine Trainererfahrung und führte das Team dann 3 Jahre später sensationell zu Olympiasilber. Der Verband hofft jetzt auf einen ähnlichen Effekt, zumal Rankel von den besten Trainern gelernt hat, als Spieler von Don Jackson und als Assistent von Serge Gauvin.
Er übernimmt das Team ja in einer eher schwierigen Phase. Nach dem WM-Silber 23 unter Kreis lief zuletzt ja kaum noch was zusammen beim deutschen Eishockey-Team. Die letzte WM und das Olympiaturnier, das verlief ja extremst enttäuschend. Wo muss Rankel denn jetzt als erstes ansetzen, damit es besser wird?
Er muss die Köpfe der Spieler frei bekommen und diese kompromisslose Arbeitsmoral etablieren, die ihn selbst immer ausgezeichnet hat. Rankel ist ja dafür bekannt, dass er sich selbst und andere nie schont. Er hat mal gesagt, dass Eishockey für ihn auch immer ein Spiel gegen sich selbst war. Und genau diesen Biss, den wird er sofort brauchen, denn der Zeitplan ist ja extrem eng.
Du sagst enger Zeitplan. Wie viel Zeit bleibt ihm bis zum ersten echten Härtetest auf dem Eis?
Praktisch keine. Bereits im November steht der Deutschland-Cup in Düsseldorf an. Das ist gegen Lettland, Österreich und die Slowakei dann die einzig echte Bewährungsprobe für ihn, bevor schon die direkte WM-Vorbereitung dann beginnt. Auf die Heim-WM ab Mai, die wird ja in Düsseldorf, Gelsenkirchen und Mannheim ausgetragen. Das ist dann ein absolutes Schlüsselturnier.
Ja, das klingt nach einem brutalen Programm für einen Vertrag, der ja auch nur erstmal ein einziges Jahr läuft. Ist das nicht ein klares Zeichen, dass man sich auch beim DEB mit dieser Personalie vielleicht doch nicht so ganz sicher ist?
Ja, es ist eher ein vorsichtiges Fahren auf Sicht von beiden Seiten, könnte man sagen. Der Verband minimiert sein finanzielles Risiko, falls der Kaltstart misslingt, und Rankel kann ohne den großen langfristigen Druck zeigen, ob er Bundestrainer kann. In die Heim-WM im Mai dann ein Erfolg wird, stellt sich die Frage nach einer Verlängerung ohnehin von ganz allein.
Also ein mutiger Neuanfang mit überschaubarem Risiko, so würde ich es mal nennen. Wir werden im November sehen, ob Rankel der Mannschaft dann seine Siegermentalität einimpfen kann.
Analyse.
Am Sonntag starten die US Open und auf der Setzliste, da steht ein deutscher Name ganz oben, Alexander Zverev. Für ihn sportlich natürlich eine Riesensache, aber wenn man auf die letzten Wochen zurückblickt, ja, sportlich lief da ja nicht alles nach Plan. Was sagt das jetzt aus für die US Open?
Die Ausgangslage in New York ist tatsächlich paradox. Seine Vorbereitungsturniere in Montreal und Cincinnati, die waren ziemlich durchwachsen. Aber die wichtigste Zahl für diese US Open ist die 1 vor seinem Namen. Zverev ist erstmals bei einem Grand Slam Turnier an Position 1 gesetzt. Und das, obwohl er noch nie die Nummer 1 der Weltrangliste war.
Warum steht er dann oben an der Spitze der Setzliste?
Das liegt an den Verletzungen der Konkurrenz. Jannik Sinner, der die Weltrangliste ja anführt, der kann wegen Knieproblemen in New York gar nicht antreten. Und Carlos Alcaraz, der kommt nach seiner langwierigen Handgelenksverletzung erst wieder zurück. Und hinter seiner Form, ja, da steht ein riesiges Fragezeichen. Das macht Zverev, der sich im Juni mit dem French Open-Sieg ja endlich von der Last des ersten Major-Titels befreit hat, automatisch zur absoluten Top-Favoriten.
Perfekte Ausgangslage, aber Boris Becker schlägt aufgrund dieser Ausgangslage jetzt Alarm und sagt, er sehe darin sogar eine konkrete Gefahr. Was genau befürchtet er?
Ja, Becker warnt da vor der sogenannten mentalen Falle. Er zieht einen sehr unbequemen Vergleich zum Frühjahr des letzten Jahres. Damals nach dem Finale in Melbourne und der Dopingsperre von Sinner, da hatte Zverev ja schon einmal die riesige Chance, ganz nah an die Spitze heranzurücken. Was dann folgte, war laut Becker eine der schlechtesten Phasen seiner gesamten Tenniskarriere, was Zverev sie damals selbst unter Druck gesetzt hatte und unter dem Druck dann ziemlich fair verlor, also sich selbst unter dem Druck verlor. Becker fürchtet, dass sich diese Geschichte jetzt in New York wiederholen könnte, weil Zverev ja sein großes, noch unerreichtes Lebensziel, die Nummer 1 der Welt zu werden, vielleicht zu sehr im Kopf herumspucken könnte.
Zverev hat ja selbst oft betont, dass die Weltranglistenspitze tatsächlich sein großes Ziel noch ist. Wenn er jetzt in New York gewinnt, wie nah kommt er diesem Traum dann wirklich?
Der Abstand auf Sinner beträgt aktuell mehr als 5000 Punkte. Das klingt nach einer Welt, aber ein Triumph in Flushing Meadows würde diese Lücke auf einen Schlag ziemlich drastisch verkürzen. Zverev hat in dieser Saison bewiesen, dass er im Best-of-Five-Modus bei den Majors extrem schwer zu schlagen ist. Er stand ja im Finale von Melbourne, hat in Wimbledon stark gespielt und Paris ja gewonnen. Physisch ist er in einer außergewöhnlichen Verfassung, kann man wirklich sagen.
Wenn die Physis stimmt und die Konkurrenz schwächelt, was muss er denn taktisch tun, um Beckers Befürchtungen am Ende zu widerlegen?
Ja, er muss den Mut aus Paris wiederfinden. Ex-Profi Patrick Kühn hat das treffend analysiert. Zverev hat die French Open gewonnen, weil er offensiv gespielt hat und mutig war. Auf den schnellen Hartplätzen in New York darf er jetzt nicht in passives Abwartespielen verfallen. Wenn er den Schalter in seinen Grand Slam-Modus umgelegt bekommt, dann entscheidet sich dieses Turnier vor allem in seinem eigenen Kopf.
Also die vielleicht größte Chance seiner Karriere, wenn er sich nicht selbst im Weg steht?
Es ist das psychologische Meisterstück, das er jetzt liefern muss. Und ab Sonntag werden wir sehen, ob er diese historische Chance beim Schopfe packt oder dann vielleicht doch, wie Becker es geunkt hat, am eigenen Druck schaltet.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ab heute rollt dann auch der Ball in der ersten Fußball-Bundesliga wieder. Die 64. Saison wird eröffnet und der FC Bayern, ja, der blickt schon vor dem Start gegen den VfB Stuttgart weit über die Schale hinaus. Da wird ganz offen über das Triple bereits gesprochen. Ist das wieder diese typische Münchner Abteilung-Attacke oder steckt da sportlich was Neues dahinter?
Ja, es fühlt sich tatsächlich anders an als noch in den letzten Jahren, aber das liegt vor allem an der Stimmung, die Vincent Kompany entfacht hat. Uli Hoeneß, der schwärmt ja regelrecht und sagt, seit Kompany da ist, sei das Spiel der Bayern purer Genuss. Die Mannschaft hat wieder diese Gier entwickelt, auch nach einem 3:0 noch das vierte, das fünfte oder auch das sechste Tor schießen zu wollen. Nach dem 2:1 Erfolg im Supercup gegen Dortmund hat Harry Kane ja das Ganze auf den Punkt gebracht, hat gesagt, das war für ihn nur das erste von 4 Trophäenchen. Die Bayern wollen also in dieser Saison wieder alles.
4 Trophäen, das ist eine Ansage, aber um so eine Jagd durchzustehen, braucht man auch die entsprechende Tiefe im Kader. Im Sommer wurde dafür ja einiges getan. Wie sieht denn das neue Gesicht dieses neuen FC Bayern quasi aus?
Der Kader wurde von Sportvorstand Max Eberl und seinem Team sehr klug bereinigt. Es gab zahlreiche Verkäufe, aber eben auch gezielte Verstärkungen für die Lücken, die man ja im Vorjahr zum Teil auch deutlich gesehen hat, vor allem international. Neben den etablierten Superstars wie Harry Kane oder Michael Olise hat man sich mit Talenten wie Nationalspieler Nathaniel Brown oder der kleinen Bombe Ismaël Saibari verstärkt, wie Hoeneß ihn nennt. Und mit Lennart Kahl ist ja ein weiteres spannendes Gesicht jetzt in seiner ersten richtigen Saison oder in seiner ersten richtigen Saison nach dem Durchbruch wieder mit dabei.
Klingt nach einem Luxuskader, aber das Herzstück der Offensive ist ja eigentlich Jamal Musiala oder sollte er ja eigentlich sein. Zuletzt gab es Sorgen um seine Gesundheit. Wird er gegen Stuttgart heute spielen?
Die gute Nachricht mal zuerst. Jamal geht's grundsätzlich wieder gut. Er hat am Donnerstag wieder voll mit der Mannschaft trainiert, aber Vincent Kompany will er kein Risiko eingehen. Aber hat klar signalisiert, dass Musiala zwar irgendwann wieder auf dem Platz stehen wird, aber definitiv noch nicht gegen Stuttgart. Man will ihn ganz behutsam wieder an die Belastung heranführen.
Also kein Musiala zum Auftakt, aber die Ambitionen bleiben natürlich trotzdem riesig. Präsident Herbert Hainer, der schaut ja sogar schon in die Geschichtsbücher und vergleicht die Bayern mit Juve, mit Real. Ist die Bundesliga den Münchnern schon wieder zu klein?
Ja, national, da geht es ja um einen wirklich historischen Meilenstein. Mit der 36. Meisterschaft, es wäre die 35. seit Gründung der Bundesliga, würden die Bayern in den europäischen Top 5 Ligen mit Juve und Real gleichziehen. Aber eigentlich, und darüber sprechen intern ja auch alle, geht's vor allem eben um den Henkelpott in der Champions League. Den wieder zu gewinnen, das ist der große Traum.
Träume sind das eine, Alltag ist das andere. Mit dem VfB Stuttgart kommt natürlich ein unbequemer Gegner nach München, der zumindest das Potenzial hat, unbequem zu sein. Können die Schwaben aus deiner Sicht den Bayern die Party direkt zum Start vermiesen bzw. erschweren?
Nur es ist die perfekte Reifeprüfung. Max Eberl hat die Mannschaft bereits gewarnt, dass man den Flow aus der Vorsaison nicht als selbstverständlich ansehen darf. Und Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeneß, der hat angekündigt, dass seine Mannschaft die Bühne nutzen will, um wieder extrem mutig aufzutreten und die Bayern zumindest mal zu ärgern. Kompany wiederum freut sich auf diesen kniffligen Gegner, weil er sagt, das gibt seinem Team sofort die nötige Schärfe. Es wird also alles andere als ein gemütlicher Aufgalopp.
Ein echter Gradmesser also für die neue Bayern-Gier?
Absolut. Und heute Abend wissen wir dann, ob der Münchner Triple Express direkt Fahrt aufnimmt oder erst einmal ausgebremst wird.
Und außerdem wissen wir heute Abend, ob es die deutsche Hockey-Nationalmannschaft geschafft hat, ins Finale der WM einzuziehen. Halbfinalgegner ab 20.30 Uhr heute Abend Argentinien. Und damit machen wir für heute den Deckel drauf, wünschen euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns in alter Frische am Montag wieder hier bei Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages.